Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ich hoffe, ihr seid gerade in einem entspannten Setting, wo ihr diesen Podcast hört, denn heute soll es um das Thema Stress gehen. Nicht unbedingt, wie wir uns mehr Stress machen. Ich glaube, da sind wir alle schon Experten drin. Ich würde sagen, ich bin es zumindest hier und da schon mal. Sondern wir wollen natürlich darüber sprechen, wie kann man eigentlich Stress vermeiden? Was macht Stress eigentlich mit uns? Und ja, welche Strategien gibt es, um uns entweder weniger Stress zu machen oder einfach mit dem Stress besser umgehen zu können? Und damit wir das Ganze natürlich auch medizinisch fundiert beleuchten können, begrüße ich heute Corinna Gaster bei uns. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Corinna, du bist Allgemeinmedizinerin, hast du mir schon im Vorgespräch gesagt. Also du kennst dich mit der Gesundheit des Menschen und was man für die Gesundheit tun kann, bestens aus.
Das ist richtig, genau. Also ich bin Allgemeinmedizinerin, arbeite in einer kassenärztlichen Praxis, arbeite nebenbei noch privatärztlich als Ärztin für Präventionsmedizin und Ernährungsmedizin und habe damit sozusagen den kompletten Überblick über dieses Thema. Mhm.
Und du betreust oder du bist für eine Marke tätig, YouCare. Die bieten Nahrungsergänzungsmittel an, wie sie jeder Radsportler wahrscheinlich kennt, Kohlenhydratpulver, Eiweißshakes, so Sachen. Und ihr arbeitet mit dem Team Stork Metropol zusammen, ein deutsches Kontinentalteam. Also du betreust Radsportler und berätst sie auch in Sachen Stress, Ernährung, Regeneration, all diese Dinge.
Das ist richtig, genau. Also mit der Marke YouCare, die aus dem Hause St. Hippolyt kommt, bin ich als Ärztin eben tätig. Wir sponsern neben vielen anderen das Team Stork, also Metropol Cycling, haben einen Fahrer auch bei uns im Team, den Dominik, und sind deswegen eng praktisch an den Radsport geknüpft.
Mhm. Also mit bei euch im Team meinst du, der kommt aus dem Radsportteam und arbeitet bei euch im YouCare Ernährungsteam? Ja.
Genau, arbeitet bei uns im YouCare-Team und ist dort auch für die Betreuung der Sportler oder auch anderer Sportvereine zuständig und genau, bringt das Thema bei uns dann immer wieder in die Präsenz. Mhm.
Wenn du als Allgemeinmedizinerin hast du ja wahrscheinlich auch viele Patienten, die gar keine Sportler oder erst recht keine Radsportler sind, bei dir zu sitzen, und auf der anderen Seite betreust du die Radsportler. Da würde mich ja schon mal interessieren, welcher Typus ist, würdest du sagen, gestresster im Leben? Ist es der, weil ich denke immer so, als Radsportler irgendwie, ich mache abends nach der Arbeit meine schöne Feierabendrunde, da kann ich ein bisschen Stress abbauen, ich bin in Bewegung, bin an der frischen Luft. Gleichzeitig, wenn ich natürlich aber viel und ambitioniert fahre, ist es ja auch wieder ein Stressfaktor, den man im Leben hat. Beobachtest du, dass da die eine Zielgruppe gestresster durchs Leben geht als die andere?
Auf jeden Fall. Sportler gehen generell weniger gestresst durchs Leben und sind viel körperbewusster. Ich habe immer schon in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass Sportler ein sehr gutes Körperbewusstsein haben und auch ganz gut so auf ihre inneren Signale, also die Signale, die der Körper entsendet, hören können und die auch sehr gut spüren. Das heißt, Sportler sind für mich immer die besseren Patienten. Ja.
Also dankbarer oder?
Die haben halt schon sehr viel Verständnis von physiologischen Prozessen, besonders wenn sie den Sport ambitioniert betreiben, dann sind denen einfach viele Themen schon sehr bewusst, auch wenn sie jetzt nicht bei allem schon alles wissen, aber Thema Regeneration, Thema Schlaf, Thema Stress, das wissen die Sportler einfach genau, was das auch für Auswirkungen haben kann, körperliche Auswirkungen. Also da trifft man oft schon auf ein gewisses Grundlagenwissen. Und das ist sehr angenehm und deswegen kann man mit Sportlern gut zusammenarbeiten als Ärztin. Das ist meine Erfahrung.
Was ich mal gelernt habe, ist, es gibt ja zwei Arten von Stress. Es gibt den positiven Eustress. Da zählt das Training und die Bewegung dazu. Das ist zwar grundsätzlich Stress für den Körper, aber hat eben ruft positive Körperreaktionen hervor. Und dann gibt es den De-Stress oder Die-Stress. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Was dann eher so typischerweise Cortisolbildung, Stresshormone, Gefahren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gerade wenn es ein dauerhafter Zustand ist,
Genau, ja. Richtig. Also der, ich nenne das Dis-Stress, aber ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es mehr, kann man das, genau, ich nenne Dis- und Eustress. Mhm. Und der ist gar nicht so eng daran geknüpft, was der Auslöser ist, sondern der ist eher an die Körperreaktion geknüpft, also wie der Körper auf diesen Stressor reagiert, ob man es überhaupt, ist ja auch sehr individuell, was man denn als Stressor empfindet. Mhm. Viele, also es gibt Menschen, die empfinden ihre Arbeit als Stressor, dann würde man sagen, das ist dann in dem Fall eben ein Distress. Und für andere ist die Arbeit, wenn sie eben nicht überfordernd ist, wenn sie machbar ist, wenn man der Arbeitsbelastung gut entgegenstehen kann, so mit seinen persönlichen Ressourcen, die man hat, dann kann das durchaus auch ein Eustress sein. Also Arbeit heißt heißt nicht gleichzeitig, dass das irgendwie Distress ist. Ja, das ist immer sehr wichtig zu betonen. Mhm. Stressprofil ist für jeden individuell und damit auch die Stressoren für jeden individuell.
Und es kann sich wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt mal aufs Radfahren und aufs Training ummünze, was ja jetzt dem Eustress zuzuordnen wäre, wenn ich jetzt aber in einer Übertrainingsphase bin oder ich das Training vielleicht noch irgendwie, ich habe nur eine Stunde Zeit, bin super eng getaktet, aber ich muss jetzt noch auf die Rolle oder kurz noch raus und meine harten Intervalle fahren, dann kann das wahrscheinlich auch zum Distress werden.
Genau, dann ja. hast du einen Stressor, der sonst für dich einen Eustress darstellt, den münzt du dann um zu einem Distress, weil dein Körper gerade jetzt nicht da die Ressourcen dafür hat oder weil du aus einer Phase kommst, in der du irgendwie eher noch Regeneration brauchst, weil du gerade eine Erkältung hinter dir hast. Mhm. Also der gleiche Stressor kann auch in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich gepolt sein.
Gibt es irgendwie so Möglichkeiten, dass ich den Stress, also ich denke jetzt so an meine Armbanduhr, das ist eine Smartwatch, die also ist von in meinem Fall von Garmin, da gibt es ja so die Body Battery und das Stresslevel, was dann gemessen wird und in Punkten. Würdest du sagen, das ist ein guter Anhaltspunkt und das ist eine verlässliche Quelle, um für sich zu erkennen, ich bin gestresst, ich bin nicht gestresst, ich habe positiven oder ich habe negativen Stress? Oder ist das alles auch sehr mit Vorsicht zu genießen, deiner Erfahrung nach?
Also ich finde es sehr wertvoll, einen Body-Tracker zu tragen. Also ein Wearable, ob das jetzt in Form von einer Uhr ist, das sollte natürlich schon ein hochwertiges Produkt sein, das wirklich auch verlässlich diese Daten erheben kann. Ja, das sind auch nicht alle. Ich mache da gute Erfahrungen mit dem Oura Ring, den ich selbst trage, oder auch einer Garmin Watch. Ja, die Apple Watches ist auch sehr gut. Also es gibt schon hochwertige Wearables, die das tatsächlich können und die ja dann auch ein Stressprofil erstellen. Herzratenvariabilität als sehr guter Indikator für eine Stressbelastung. Wie sich deine Herzfrequenz über den Tag verändert, wie schnell du brauchst, um wieder in den Ruhebereich zu kommen. Das sind alles super Daten und die erheben ja die Tracker dann zuverlässig. Das ist bei mir auf jeden Fall ein Teil dessen, das dann zu beurteilen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, das ist nur ein Teil davon, in seinen Körper reinzuhören, darauf zu achten, wie man reagiert, ob man sehr schnell irgendwie auch im Umgang mit anderen gestresst ist, ob man schnell aus der Haut fährt, ob man vielleicht irgendwelche körperlichen Beschwerden hat, ob man Probleme bekommt beim Einschlafen. Das sind dann andere Körpersignale, auf die man genauso hören sollte.
Ich finde es ja oft bei diesen Uhren spannend, dass man irgendwie, also oder was du gerade sagtest, fällt mir selber oft auf, man wacht irgendwie auf und merkt mir so, oh nee, irgendwie heute gar nicht. Und die Uhr sagt, ey, 100%. Go for it. Also ich finde es immer super wichtig, dann nochmal selber so sich so ein bisschen zu regulieren. Und gerade, du hast eben schon die HRV angesprochen, also die Herzratenvariabilität. Die besagt ja, wenn ich es jetzt richtig wiedergeben kann, wenn jetzt dein Herz zum Beispiel, du hast einen Puls von 60, dann schlägt dein Herz ja quasi theoretisch jede Sekunde einmal, aber es schlägt ja nie perfekt auf die Sekunde wie ein Metronom, sondern da ist ja immer eine gewisse Varianz dazwischen. Und nach meinem Verständnis, du darfst mich gern korrigieren, je höher diese Varianz, also je höher dieser Wert, desto gesünder oder fitter ist man. Und je niedriger, desto gestresster, erschöpfter, belasteter ist man. Ohne dass man dabei jetzt die Werte von Person A mit Person B vergleichen kann. Also ich meine, Tadej Pogacar hat mal vor einem Jahr dieses legendäre Interview gegeben, in einem Podcast, wo er wie gesagt hat, ja, seine HRV ist so bei 140, 150. Ich bin immer froh, wenn ich mal über 40 bin. Und das ist aber nicht der alleinige Grund, warum ich deutlich langsamer Radfahrer als Tadej Pogacar, sondern es ist einfach individuell.
Genau, es ist super individuell. Und also ich nehme das, ich sehe ja viele, das HRV ist wirklich ein Parameter, der in der Präventivmedizin, wenn man in der Zusammenarbeit mit ambitionierten, gesundheitsambitionierten Menschen, mit Sportlern, ist das ein Wert, um den man nicht herumkommt. Ja. Mhm. Und ich sehe das meistens so in einem Bereich von, sagen wir mal, 20 bis 55. Aber 55 ist dann wirklich auch schon das obere Ende. Man kann schon sagen, dass eine höhere HRV damit verbunden ist, dass man stressresistenter und körperlich fitter ist, also einfach gesünder. Ich glaube, es gibt auch eine Korrelation zur Lebenserwartung, aber will ich mich jetzt gar nicht so, es ist auf jeden Fall ein Vitalparameter, der was über die Gesundheit und über die Belastbarkeit des Körpers was aussagt.
Mhm. Und man sieht ja eigentlich bei sich selber auch so ein bisschen, wenn man regelmäßig Sport macht und wenn man auch Stress und gesunde Ernährung, also viel für sich und sein Wohlbefinden tut, dass dieser Wert auch in der Tendenz über die Wochen, Monate dann auch steigt.
Genau, richtig.
Kann man vielleicht auch mal nutzen, wenn man jetzt sieht, oh, der ist jetzt aber rapide gefallen die letzten Tage, dass man nochmal in sich geht, ja, okay, ich habe halt auch viel trainiert oder ich war vielleicht auch auf der Arbeit viel unterwegs, hatte eine Dienstreise, dann einfach zu erkennen, es ist jetzt vielleicht mal Zeit, ein paar Tage weniger zu trainieren, vielleicht auch mal eine Ruhewoche einzulegen.
Ja. Genau. Also was man nicht vergessen darf, es gibt ja immer ganz viele Studien, die zeigen, wie die HRV verbessert werden kann durch Trainingseinheiten, durch hochintensive Trainingseinheiten. Die HRV, also die Herzratenvariabilität, wird aber wirklich auch positiv beeinflusst durch einen guten, ausreichend langen, qualitativ hochwertigen und tiefen Schlaf. Ja? Mhm. Also das andere Spektrum sozusagen der Aktivität kann auch die Herzratenvariabilität positiv beeinflussen, weil im Schlaf ja die Herzfrequenz sinkt. Mhm. Und dass sozusagen dieser Parameter von beiden Extremen beeinflusst wird. Also von der guten Erholung, die du im Schlaf eben bestenfalls erreichst, und von der Maximalanstrengung und von einer guten Performance, die du beim Training eben bestenfalls an den Tag legst. Mhm. Das ist schon ein Zusammenspiel aus diesen beiden Komponenten.
Mhm. Mhm. Welchen Unterschied macht das, wenn ich jetzt trainiere und ich sage, ich gehe jetzt 2 Stunden Fahrrad fahren und ich fahre jetzt intensiv und mache da vielleicht Intervalle oder mache einen schnellen Group Ride irgendwie mit meiner Radgruppe und fahre da 2 Stunden gefühlt am Anschlag, oder ich fahre 2 Stunden Grundlagen, Ausdauer, lockeres Tempo, Zone 2, wie auch immer man das nennen will. Ich kann mich mit meinen Freunden, Freundinnen gut unterhalten beim Fahren. Das macht ja auch schon wahrscheinlich einen Riesenunterschied, was Stress und HRV angeht.
Unbedingt. Genau, also die HRV würde profitieren von Ersterem. Die HRV profitiert immer dann, wenn du auch für kurze Bereiche im hochintensiven Bereich bist. Ja. So kann man die HRV am besten trainieren. Und so einem Ausdauer-Zone 2-Training lässt sich die HRV leider nicht so sehr beeinflussen.
Okay.
Davon ist die nicht so beeindruckt.
Trotzdem natürlich aber super wichtig, um nicht zu viel Stress dem Körper zu geben, sondern auch andere physiologische Marker zu trainieren. Ja.
Auf jeden Fall, genau. Mhm. Ja.
Die HRV ist ja auch, wenn ich es richtig weiß, das Nervensystem, was ja wahrscheinlich auch sehr wichtig für das Stressmanagement ist, besteht ja immer aus Sympathikus und Parasympathikus. Das sind auch so 2 Begriffe, die ich irgendwie immer höre, aber nie so richtig zuordnen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einigen Hörern genauso geht. Kannst du da kurz erklären, was diese 2 Begriffe sind und was sie im Körper bewirken?
Ja, gerne. Also der Körper ist ja eigentlich relativ einfach aufgebaut, besonders was seine Stressantwort angeht. Also wir haben einmal den Entspannungsnerv, das ist der Parasympathikus. Viele kennen den auch unter dem Vagusnerv. Mhm. Und einmal den Sympathikus, das ist eben der Nerv, der die Aufregung, die akute Gefahr in unseren Körper transportiert oder signalisiert. Mhm. Und mir hilft das immer sehr, mir zu überlegen, dass wir mit unserem Körper ja eigentlich gar nicht für die Welt gemacht sind, oder unser Körper gar nicht in dieser Welt angekommen ist, rein biochemisch und auch vom anatomischen Aufbau, wie wir, in der wir jetzt leben. Sondern wir leben eben immer noch in dem Körper, der schon vor langer, langer Zeit unsere Vorfahren eben durch die Welt getragen hat, und die kannten diese ganzen Stressoren, denen wir jetzt im modernen Leben begegnen, die kannten die noch nicht. Also die kannten, für die war der Hauptstressor eben die Flucht, die akute Todesgefahr, ja, und da musste dann der Sympathikus richtig feuern, weil sonst würde man ja aufgefressen worden sein dann von irgendeinem Säbelzahntiger oder so. Und das war aber eine seltene Reaktion. Also das kann man sich ja vorstellen, ja. Die haben dann irgendwie da in der Hülle gelebt, und wenn dann mal akute Gefahr war, dann war der Sympathikus unverzichtbar fürs Überleben. Wurde dann aber auch von langen Phasen des Entspannungsnerves, also des Parasympathikus, praktisch abgelöst. Und unser heutiges Leben, den Lärm, mit dem wir uns umgeben, die ständige Konfrontation mit Kommunikation, Nachrichten über unser Telefon, die Lichtbelastung am Abend, die ja gar nicht so zu unserem dazu passt, ja, wie unser Körper eben aufgebaut ist, und auch die Stressbelastung, immer verfügbar zu sein, da trifft praktisch eine neue Form der Belastung auf ein altes System. Dafür sind wir eigentlich noch gar nicht anatomisch gemacht. Ja, und das zeigt sich darin, dass in den modernen Menschen, also so wie wir heute leben, ganz häufig die Sympathikus-Erregung, die Parasympathikus deutlich übersteigt. Also wir stehen unter ständigem Stress durch unseren Sympathikus. Und wir haben es auch ein bisschen verlernt, unsere Umgebung so zu gestalten, dass sie eher den Parasympathikus aktiviert, also den Entspannungsnerv. Das ist ein sehr großes Thema, wenn es um Thema Stressbewältigung geht.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Zahlen an Burnouts, Depressionen, das ist ja, glaube ich, mit die häufigste Volkskrankheit mittlerweile. Also ich glaube auch, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, ein Drittel aller Berufsunfähigkeits, Diagnosen, sind ja auf psychische Sachen zurückzuführen, wie eben Burnouts, Depressionen und gar nicht jetzt auf Krebs oder vom Dach gefallen oder Herz-Kreislauf.
Ja, genau. Also das hat es hat auch große Einflüsse darauf. Es hat auch einen großen Einfluss auf dein Herz-Kreislauf-System. Es hat einen riesen Einfluss auf deinen Metabolismus. Also wenn du ständig unter Erregungs-Nervinformationen stehst, dann hast du eine ständige Cortisolausschüttung. Das ist eigentlich ganz eng damit verknüpft. Also der Körper kennt wirklich nur ziemlich grundlegende Abläufe. Das kann man wirklich runterbrechen, und der Körper kann nicht unterscheiden zwischen, das ist jetzt irgendwie nur ein bisschen Stress durch meinen Chef, der mich gerade anruft, und ich muss eigentlich noch gar nicht so mich so stressen lassen, sondern der kennt eben nur diese Aktivierung Alarm oder Entspannung. Und zu viele von den Reizen, die wir uns im Alltag aussetzen, fallen in die Kategorie Alarm. Und das führt dann dazu, dass die Menschen dann zu diese Symptome entwickeln. Also ein Gefühl von Ausgebranntsein, von nicht mehr zur Ruhe kommen, von Schlafstörungen. Das führt auch dazu, dass immer mehr Menschen Probleme haben mit ihrer Stoffwechselgesundheit. Also eine zu hohe Körperfettanteil, weil der Körper nicht mehr in diese Situation kommt, diese Reserven mal zu verbrennen, wofür halt kein Cortisol im Körper zirkulieren darf. Aber das kann ja nicht passieren, wenn du immer nur aufgeregt bist und gestresst. Genau.
Und da kommt dann wahrscheinlich auch der Sport zum einen im Positiven als auch im Negativen ins Spiel. Du hast ja schon diesen Fluchtmechanismus aus der Steinzeit angesprochen. Wenn ich jetzt hart Radfahren gehe und da die ganze Zeit Vollgas fahre, dann ist das ja eigentlich auch wie eine Flucht. Oder beziehungsweise laufen ja im Körper ähnliche Prozesse ab, wie wenn ich vom Säbelzahntiger wegrenne.
Genau, richtig, weil der Körper diese Situation ja nicht einordnen kann. Eine Hochleistung, es ist eine Stresssituation. Es ist in dem Fall eine, die dich ja weiterbringt, die ja zu einer Anpassung führt. Also das muss man schon auch sagen, dass auch eine Stressreaktion, die kann man ja nicht nur negativ betrachten, die führt ja auch, wenn sie, je nachdem halt, was sie für eine, was sie für eine Grundlage hat, also besonders im Sport, ist das ja auch damit verbunden, dass du dann eine gewollte Anpassung in deinem Körper eben auslöst. Mhm. Und deswegen ist der Sport schon nochmal so ein bisschen separat zu betrachten, weil du das ja auch möchtest und wir auch alle wissen, dass unsere Körper davon profitieren, also darunter besser werden. Mhm. Das ist ja mit anderen Distress-Signalen, zum Beispiel dem Chef, der immer wieder anruft und nervt, mhm. ist da ja keine vorteilhafte Anpassung zu erwarten. Das ist halt jedes Mal einfach wieder nur nervig oder stressig.
Ja,
genau. Man muss halt gucken, dass man diese Stresseinheiten in einem Maße sich zumutet, die man dann auch wieder regenerieren kann. Mhm. Und dann hat man, das wäre die Königsklasse, zu verstehen, in welchem Maße kann ich meinem Körper jetzt diesen Stressor zumuten und bringt er mich dann auch weiter voran? Ja, also löst er eine gewollte positive Anpassung aus? Und wo überschreitet das meine Ressourcen, weil ich eben nicht so regenerieren kann oder weil ich gar nicht die Grundlage jetzt mitbringe, um mich diesem Stressor auszusetzen?
Mhm. An dieser Stelle ein Hinweis auf unseren Showpartner Join. Join ist eine KI-basierte Trainings-App. Die App erstellt euch Trainingspläne für eure Ziele auf euch zugeschnitten und das Ganze basierend auf eurem Zeitbudget. Ihr sagt der App ganz einfach, wann ihr Zeit habt zum Trainieren, wie lange ihr an den Tagen Zeit habt zum Trainieren oder ob ihr vielleicht an einem Tag auch gar nicht Zeit habt zum Trainieren. Und darauf wird euch dann die optimale Mischung aus Intensität, Ruhetagen und lockeren Einheiten erstellt. Das Schöne ist, falls ihr mal doch nicht zum Training kommt, sich die Arbeit etwas länger hinzieht, sich spontan Besuch ankündigt, könnt ihr das der App ganz einfach sagen, hey, ich kann halt doch nicht fahren oder ich kann nur kürzer fahren. Die App wird es dann berücksichtigen. Ihr könnt auch sagen, ich fühle mich heute gar nicht so gut. Meine HRV ist super schlecht, deswegen will ich heute nur locker trainieren. Könnt ihr das der App einfach mitteilen und dann wird euch der Trainingsplan in Sekundenschnelle angepasst, sodass ihr nicht nur stressfrei trainieren könnt, sondern vielleicht auch ein bisschen weniger Stress habt mit dem Trainingspensum, was ihr absolvieren wollt. Also checkt mal aus. Den Link zu Join findet ihr in den Shownotes und wenn ihr über den Link geht, dann findet ihr dort auch die Möglichkeit, das 30 Tage lang kostenlos auszuprobieren. Da spielt ja dann wahrscheinlich auch Trainingsvolumen, Trainingsstruktur eine Riesenrolle und das unterscheidet dann uns Arbeitnehmer ja auch ganz, ganz klar von den Radprofis. Die haben eben den ganzen Tag, sage ich jetzt mal, Zeit. Die können halt 6 Stunden Fahrrad fahren und sich danach 6 Stunden auf die Couch legen. Klar haben sie hier und da auch noch mal irgendwie einen Medientermin oder müssen irgendwie reisen. Aber deswegen kann sich dann eben der Hobbyfahrer oder selbst der Lizenzfahrer, der ja auch das schon auf einem so, ich sag jetzt mal, semi-professionellen Level macht, der kann das eben, der aber nebenbei noch arbeiten oder zur Uni gehen muss, kann man das eben nicht auf diesem Niveau dauerhaft betreiben, weil dann einfach, also nicht nur die Trainingsfortschritte ausbleiben, sondern wirklich auch ja gesundheitliche Langzeitfolgen. Du hast ja vorhin schon gesagt, Lebenserwartung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Risiko dann einfach steigt.
Absolut, genau. Also der Profisportler, der kann seinen Trainingsplan oder seinen Tagesablauf perfekt dem eben anpassen. Der kann diese Stress Einheiten, die über den Sport kommen, die kann der wohl einbringen in seinen Tagesablauf und der andere, der eben noch seinem 8-Stunden-Job oder so nachgeht, der schiebt dann die Trainingseinheit womöglich ganz spät in den Abend oder später in den Abend, als es sinnvoll ist. Ja, das weiß man eben auch. Zum Thema Stressbewältigung ist auch der Zeitpunkt wichtig, ja. Können wir ja vielleicht dann auch mal über das Thema Schlafen sprechen, wann die Sporteinheit erbracht wird und wie viel Zeit du auch hinten raus brauchst, um dann in einen entspannten Schlaf zu starten, den du ja auch brauchst für eine optimale Regeneration.
Finde ich ein sehr guter Punkt, weil ich war zum Beispiel gestern Abend, meine Feierabendrunde, bin ich in der Walle gefahren und man kommt dann irgendwie nach Hause, also weil morgens vor der Arbeit schafft man es einfach nicht, auch nicht als Roadbike-Redakteur, vor der Arbeit noch groß Fahrrad zu fahren. Also das meiste mache ich dann tatsächlich auch nach der Arbeit. Aber man kommt dann so 19, 19.30 nach Hause und dann ist irgendwie, okay, jetzt irgendwie schnell duschen und dann irgendwie Abendessen machen. Und dann muss man vielleicht irgendwie noch mal die Wäsche aufhängen oder ja noch mal eine Einkaufsliste schreiben. Also man hat ja dann irgendwie immer noch so seine To-Dos auf den Abend und dann irgendwann stellt man fest, oh, jetzt ist 22 Uhr, jetzt müsste ich eigentlich mal so langsam Richtung Bett, aber man ist noch total auf, ich will nicht sagen auf Droge, aber so aufgeputscht und hat so noch gar nicht das Gefühl, mal ja irgendwie Zeit für sich gehabt zu haben, auch wenn natürlich das Training irgendwie Zeit für mich war, aber da das war ja auch irgendwie fordernd und überhaupt nicht entspannt in dem Moment. Was würde das denn dann mit meinem Schlaf machen, wenn ich den ganzen Tag so auf unter Strom stehe? Ja.
Genau, also das beeinflusst den Schlaf negativ und der Schlaf wird ja durch mehrere, ich sag es mal, Bausteine beeinflusst. Darunter unter anderem auch der, wie wir eben schon gesagt haben, der Zeitpunkt deines Trainings, aber auch der Zeitpunkt, wann du zuletzt gegessen hast. Ja, also ist der Körper im Schlaf dann womöglich noch mit einer Verdauungsarbeit und das kann man wirklich so benennen. Also es ist wirklich für den Körper Arbeit, wenn er verdauen muss. Da gibt es natürlich dann Nahrungsmittel, die ein bisschen einfacher zu verdauen sind und andere, die ein bisschen länger dann im Magen liegen und den auch die Herzrate hochhalten, weil eben diese Arbeit getan werden muss. Und das steht natürlich der Entspannung in der Nacht entgegen. Also wenn der Körper eigentlich die Herzfrequenz runterfahren möchte im Schlaf, dann kann er das nicht tun, wenn er noch verdauen muss. Ja, dann geht das vor.
Was sind so Lebensmittel, die man oder wie sagt man, Nährstoffgruppen, die man abends vielleicht meiden sollte? Ich denke jetzt so fettreich ist wahrscheinlich schwierig.
Gar nicht mal so. Also das sind tatsächlich die Kohlenhydrate, was natürlich jetzt für den Radsportler auch vor eine Herausforderung stellt, weil man ja diese Speicher dann auffüllen möchte nach einer intensiven Trainingseinheit. Für den Körper vom Stoffwechsel ist es eigentlich am besten, wenn er am Abend eher protein- und fettlastig isst. Genau, weil man auch weiß, dass die körpereigene Fähigkeit, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, die ist bis 14 Uhr am besten. Ja, also so Richtung Insulingeschichte, wann kann der Körper das Insulin als Signalhormon am besten wahrnehmen? Ja, das ist alles bis 14 Uhr. Und danach sinkt die körpereigene Insulinsensitivität, nennen wir das, also sprich die Reaktion des Körpers auf die einzelne Insulineinheit, die wird dann ab 14 Uhr schlechter. Und das hat dann zur Folge, dass man am Abend mehr Insulin praktisch ausschütten muss, oder der Körper, die Bauchspeicheldrüse, muss mehr Insulin ausschütten, um das gleiche Signal im Körper zu erreichen. Nämlich die Verstoffwechselung vom Blutzucker.
Also 16 Uhr Kaffeekuchen ist eigentlich.
Also man sagt, für die ideale Schlafqualität isst man 4 Stunden vor dem Zubettgehen nicht mehr. Und das kollidiert ja dann mit jeder Trainingseinheit, die man noch am späten Abend oder am Abend generell macht.
Ja. Genau. Ja, also ich komme ja nicht vom Training wieder und gehe schlafen oder esse nichts, sondern dann habe ich andere Probleme.
Absolut, genau. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass man das Training dann halt passender timen kann im Hinblick auf Stressreduktion, auf Verbesserung der Schlafqualität. Ja, und das kollidiert dann mit den alltäglichen Herausforderungen, denen sich die meisten eben gegenübersehen. Ja, das ist einfach ein Thema. Für die Jungen weniger als für die, die dann so ein bisschen mal die 30 hinter sich lassen. Das merke ich auch im Alltag, in der Praxis sehr, ja, dass das oft dann auch Patienten sind, die dann zu mir kommen und die sagen dann ganz oft, ja, also in meinen 20ern war das ja nie ein Thema. Da habe ich das ja gemacht und es ist mir gar nicht aufgefallen und bin danach ins Bett gegangen und habe geschlafen und alles war gut. So, und dann beginnt das irgendwann so mit 30, 45, wird das dann einfach, verändert sich das. Ja.
Habe ich bei mir tatsächlich auch gemerkt, so seit ich über die 30, also die 3 vorne zu stehen hatte, und bei mir geht es jetzt schon langsam auf die 4 zu, da, also früher konnte ich, so in den 20ern konnte ich wirklich so Sonntag Radrennen, Dienstag Intervalle, Donnerstag Intervalle, Samstag, Sonntag wieder Radrennen, und heute ist irgendwie so, wenn ich das 2 Wochen machen würde, wäre ich danach ein Fall fürs Museum ausgestopft. also da geht dann nichts mehr.
Eben, ja, weil also der Körper braucht mit dem Alter immer länger, um ordentlich zu regenerieren. Da gibt es auch so eine These zum Thema, also generell zum Thema Altern. Warum altert man? Ja, warum ist man irgendwann, findet man sich irgendwann vielleicht mit 85 in der Situation, in der man, also was ist das Altern? Das ist so ein ganz grundlegendes Thema. Und da gibt es die Theorien eben auch, dass irgendwann die Dauer der Regenerationsprozesse, die Dauer der Anpassungsmöglichkeiten überschreiten. Also du brauchst praktisch immer länger, um zu regenerieren. Um wieder in dieses Zeitfenster zu kommen, in dem du jetzt eigentlich aber wieder einen Reiz setzen müsstest, um eine Anpassung zu erzielen.
Das ist diese klassische Superkompensationskurve, habe ich gerade so aus dem Sportlehrbuch 12. Klasse vor Augen, dass sich diese Amplitude einfach in die Länge zieht.
Richtig. Ja. Genau. Und das merkt man dann schon in den 30ern, dass sich diese Veränderung einsetzt. Ja.
Ich würde gerne nochmal beim Schlaf ein bisschen tiefer einsteigen. Beim Schlaf ist es ja so, es gibt ja mehrere Schlafphasen, also REM-Schlaf, Tiefschlaf und Leichtschlafphasen. Gibt es, glaube ich, zwei, wenn ich es richtig weiß.
Ja.
Und dann gibt es quasi, der Körper durchläuft diese Phasen immer wie in so einem Zyklus und der Zyklus dauert um die 90 Minuten. Und je länger ich halt schlafe, desto mehr dieser Zyklen durchlaufe ich. Wobei in der, jetzt muss ich es nachgucken, in der ersten Nachthälfte die Tiefschlafphasen länger sind und in der zweiten Nachthälfte werden die eben kürzer und die REM-Schlafphasen nehmen zu. Also bei einem gesunden Schlafmuster zumindest.
Genau, das ist genauso, wie du es beschrieben hast. In der ersten Schlafhälfte kann man eher noch lange Tiefschlafeinheiten bekommen. Ja, und in der zweiten Schlafhälfte wird das dann durch die REM-Schlafphasen abgelöst, in denen man sehr angeregt träumt oder viele von uns sehr angeregt träumen. Und das merkt man wirklich auch, kann man auch so ein bisschen in sich mal selbst überlegen. Viele nehmen das auch wahr, die sagen dann, wenn sie viel später ins Bett gegangen sind, als ihre eigentliche Einschlafzeit ist oder ihre gewohnte Bettzeit, dann nehmen sie den Traumschlaf oft als viel relevanteren Anteil wahr. Weil der Körper dann wirklich diese Tiefschlafphasen praktisch so, also man hat dann schon auch Tiefschlaf, aber in der gesamten Ansicht eben nicht mehr so viele. Also man kommt dann schneller in diese zweite Schlafphase. Also es ist ein Irrglaube zu denken, man geht ein paar Stunden später ins Bett und hat dann noch den gleichen Schlafablauf wie wenn man zur gewohnten Zeit ins Bett gegangen wäre. Das hat schon auch einen Einfluss auf die Schlafarchitektur, wann man ins Bett geht. Und jetzt kann man sich mal überlegen, der klassische Schlaf, wenn man ein paar Stunden später ins Bett geht als sonst, ist ja irgendwie, wenn man unterwegs war und noch gefeiert hat. Genau, und dann wacht man am nächsten Morgen eben deutlich weniger erholt auf, selbst wenn man seine 6, 7, 8 Stunden bekommen hat. Und das liegt genau an diesem Phänomen. Dann hat man zwar viel Zeit im REM-Schlaf verbracht, aber weniger im Tiefschlaf. Und der Tiefschlaf ist eben das, was uns so regenerationsmäßig nach vorne bringt.
Und der ist dann natürlich auch für einen Sportler nochmal wichtiger, der Tiefschlaf.
Ganz unbedingt.
Ja.
Genau.
Weil wir einfach den höheren Regenerationsbedarf haben durchs Training.
Ja, unbedingt. Also die Bedeutung von Schlaf, besonders von Tiefschlaf, die kann man gar nicht unterstreichen. Das ist wirklich eine ganz wichtige Stellschraube, wenn es um Thema auch Leistung geht, ja, Leistung zu manifestieren, Trainingsziele zu erreichen, das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich immer spannend finde, ist, wenn mich Patienten fragen, so, was mache ich denn jetzt, um meinen Schlaf zu verbessern, dann sind viele schon so gedanklich so in dieser Abendphase, also in der Einschlafroutine. Und überlegen dann da, wo sind da so die Stellschrauben? Könnte es nicht noch ein bisschen dunkler sein? Könnte es nicht noch ein bisschen leiser sein? Und da sage ich immer den Patienten gerne, dass das schon am Morgen beginnt. Also gut zu schlafen beginnt tatsächlich mit dem Aufstehen, damit, dass man sich Tageslicht aussetzt. Das ist so der Reiz, der im Gehirn ankommt, ist, stehst du gerade auf, ja, Kopf, jetzt bist du wach, ab jetzt, genau, es findet kein Schlaf mehr statt und dieser Reiz wird perfekt transportiert durch die Exposition von Sonnenlicht. Also das Gesicht in die Sonne für mindestens 10 Minuten beeinflusst den Schlaf, den man dann am Abend wieder gerne gut haben möchte, ja?
Das habe ich auch schon mal gehört, dass man so morgen, dass man den Sonnenauf- und Untergang mit eigenen Augen möglichst sehen soll. Das klang irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also es ist wohl auch so aus der Evolution heraus noch, wie du es vorhin gesagt hast, wir sind nicht umprogrammiert gegenüber dem Steinzeitmenschen.
Ja. Genau, also kann man wirklich auch reintauchen und sich die Lichtspektren mal anschauen vom Sonnenauf- und vom Sonnenuntergang und feststellen, also sind ja beide genauso schön, aber unterscheiden sich tatsächlich relevant im Lichtspektrum. Und man hat eben beim Sonnenuntergang kaum mehr blaue Lichtanteile. Und das ist auch der Grund, wieso ja viele sagen, ja, dann am Abend setze ich mir irgendwie die Filterbrille auf, die dann da die blauen Lichtanteile rausfiltert, oder ich mache mir den Screensaver-Modus in mein Handy oder mein Tablet, wenn ich am Abend dann doch noch auf den Bildschirm gucke. Mhm. Ja, genau.
Dann habe ich eine ganz doofe Frage. Also vielleicht ist die wirklich doof, aber Sommerzeit gegen Winterzeit. Im Sommer wird es, ich sag mal, um 5 hell und um 10 dunkel. Also da hätte ich ja quasi nur, na gut, es sind immer noch 7 Stunden, die ich schlafen könnte. Mhm. Im Winter wird es ja, ich sag jetzt mal, um 8 hell und um 4 schon dunkel. Müsste ich mich da eigentlich dann dem anpassen, oder funktioniert das dann auch nur in einem gewissen Rahmen?
Ja, das funktioniert in einem gewissen Rahmen. Also die Umstellung, die Zeitumstellung, die wir praktizieren, die steht dem auf jeden Fall entgegen. Also der Körper ist schon dafür gemacht, auch darauf zu reagieren, ja. Aber was du wirklich beeinflussen kannst, ist, dass du abgedunkelt schläfst. Und in dem Moment, in dem du dann aufwachst, dich direkt dem natürlichen Sonnenlicht, also klar, wenn jetzt kein Sonnenlicht da ist, arbeiten manche mit so einer Tageslichtlampe, und das funktioniert sehr gut. Mhm. Also es ist gar nicht so relevant, dass du morgens, wenn die Sonne um 5 aufgeht, dass du direkt schon um 5 dann da stramm stehst und in die Sonne guckst. Mhm. Das wäre natürlich so vielleicht auch der Idealfall, ja, den die meisten von uns ja nicht abbilden können, aber dass du das so gut es geht, dass du dem nahe kommst. Also du sagst, du hast bis 7 deine Rollläden unten oder schläfst eben abgedunkelt. Mhm. Und dann gehst du aber nicht von 7 bis 9 als erstes Mal in einen künstlich beleuchteten Raum an den Bildschirm, sondern du gehst eben als erstes Mal in die Sonne, bestenfalls. Mhm. Oder setzt dich 10 Minuten, während du einen Kaffee trinkst, morgens vor die Tageslichtlampe. Mhm. Das gibt dann deinem Gehirn, also die Augen bekommen ja den Reiz und transportieren das dann weiter ans Gehirn. Das gibt deinem Gehirn diese super wichtige Information, dass jetzt der Abend, die Nacht beendet ist und der Tag startet. Und dann kann man das anhand, also wir haben ja wirklich so eine innere Uhr in uns, ja, die sehr genau arbeitet. Mhm. Jeder, der irgendwie häufig fliegt und Zeitzonen wechselt, der weiß, wie wahnsinnig exakt diese innere Uhr ist.
Ja.
Und die kann dadurch sehr gut in Einklang gebracht werden.
Mhm. Ja. Bei der inneren Uhr, da gibt es ja auch die verschiedenen, den gibt es ja den Früh- und den Spätaufsteher. Frühaufsteher, die Lerche, Spätaufsteher, die Eule, also abends länger wach, morgens länger im Bett. Ich bin eher Team Eule. Und habe auch gelernt, dass das wohl tatsächlich genetisch vorprogrammiert ist und dass man das nur ganz, ganz minimal umprogrammieren kann. Also du wirst aus einem, der am liebsten bis um 10 schläft, keinen Frühaufsteher machen. Und dass man das wohl auch versuchen soll, ist natürlich im Berufsalltag, kann man ja nicht sagen, Chef, sorry, ich bin eine Eule, ich fange erst um 10 an. Funktioniert ja auch nicht, aber dass man es eigentlich möglichst sich seinem Naturtypus anpassen sollte. Oder dem den Raum geben sollte.
Genau, unbedingt. Und das ist ganz schade, dass wir immer noch nicht so weit sind in der Gesellschaft, dass wir das nicht tun. Mhm. Das ist ganz gruselig, wenn man sich die Kinder anguckt.
Montag sind 7 Uhr Mathe.
Genau. Also das ist wirklich schlimm. Also die sind rein biochemisch, rein physiologisch noch nicht aufnahmefähig. Mhm. Ja, und trotzdem werden die mit dem Stoff konfrontiert. Also das ist wirklich traurig, dass wir eigentlich schon so weit sind, dass wir die physiologischen Vorgänge im Körper verstehen, aber es einfach nicht hinbekommen, das gesellschaftlich ordentlich zu beantworten. Sehr schade. Mhm. Aber es ist so, also es gibt diese Schlaftypen, die meisten sind ein leichter Frühtyp. Das sind, glaube ich, bis zu 70% der Bevölkerung. Und dann die anderen, die teilen sich dann so auf in Frühtyp und Spättyp und ein ganz später Spättyp.
Und dann komme ich.
Ja, Genau, und diesen Typ behält man. Bei manchen verändert sich das, bei Frauen manchmal nach der Menopause und auch Männer zeigen manchmal im Laufe des Lebens eine Veränderung, oft dann zu dem Frühtyp hin. Was man aber wirklich weiß, ist, dass es wichtig ist, dass man diesen Typ, der ja oft auch zum Beispiel durch einen Tracker, also durch einen Wearable, ja, einem dann signalisiert wird, also oft melden das ja dann auch die Variables zurück, was man denn für ein Typ ist, dass man das berücksichtigt in seinem Tagesablauf. Also es bringt gar nichts, einen Spättyp um 10 ins Bett zu schicken. Ja, der liegt dann einfach 2 Stunden im Bett und weiß nicht, was er mit sich tun soll und baut einen Schlafdruck auf, der nicht da ist, physiologisch nicht da ist, ja. Und stresst sich dann noch schlimmstenfalls damit. Das ist ja ganz furchtbar, wenn du ein Spättyp bist, um 10 ins Bett gehst und 2 Stunden lang gestresst davon bist, dass du nicht einschläfst.
Ja.
Das weiß man, dass das nichts bringt, dass man sich an dem zirkadianen Rhythmus des eigenen Körpers bestenfalls orientiert. So gut man es eben kann. Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass der gute Schlaf beginnt schon am Morgen. Und wir haben auch schon gesagt, spätes Training auch nicht so gut. Gibt ja noch so ein paar andere Sachen, die den Schlaf beeinflussen. Also ich glaube, jeder weiß irgendwie so Bildschirmzeit kurz vorm zu Bett gehen ist auch nicht gut, dass man da eigentlich eine Stunde einplanen sollte. Koffein habe ich mal aufgeschnappt, dass das wohl 8 bis 9 Stunden braucht, bis das so weit aus dem Körper wieder raus ist.
Ja.
Dass es nicht mehr den Schlaf beeinflusst, was ja, wenn man jetzt um 22 Uhr ins Bett gehen wollen würde, quasi 14 Uhr als letzten Kaffee definieren würde.
Genau. Ja, 14 Uhr letzter Kaffee, das ist auch immer der Rat, den ich mitgebe. Koffein hat eine Halbwertszeit von 6 Stunden. Das heißt, nach 6 Stunden ist die Hälfte des Koffeins im Körper abgebaut. Ja? Und die andere Hälfte wird dann in den Stunden danach dann verstoffwechselt. Und deswegen sollte man nach 14 Uhr, das gilt auch so für Energy Drinks, für koffeinhaltige auch Lebensmittel, wie den Matcha zum Beispiel. Das sollte dann eigentlich so 14 Uhr die Grenze sein, um eben diesen Einfluss, diesen störenden Einfluss am Abend nicht mehr zu haben. Ja, Blaulichtfilter, das machen auch einige, oder Bildschirmschutz, also dass die Farben dann im Bildschirm um das Blaulicht dann reduziert werden. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist ja auch immer die Beschäftigung mit einem Bildschirm, die löst ja was in uns aus. Also es sind ja nicht nur die Farben, die auf die Netzhaut treffen und da irgendwie ein Signal senden, sondern der Körper ist oder das Gehirn ist ja ganz anders involviert, wenn man Social Media anschaut oder irgendwie eine Serie oder so, als wenn man das nicht tun würde.
Das heißt, die Radsport-Highlights des Tages nochmal mitfiebern mit der Fluchtgruppe. Kommt sie durch, kommt sie nicht durch?
Also ich versuche da immer so ein bisschen diese große Euphorie, jetzt kann ich ja den Bildschirm abends noch nutzen, weil ich habe ja jetzt irgendwie hier mein Gadget, um das Blaulicht rauszufiltern. Klar, ist bestimmt nicht verkehrt, aber es geht mehr wirklich darum, am Abend zur Ruhe zu kommen. Ja, und das, weiß nicht, das kann man halt ganz selten mit Bildschirmen.
Tatsächlich, was ich auch rausgefunden habe in der Vorabrecherche, Thema sexuelle Aktivität begünstigt die Oxytocin-Ausschüttung am Abend und hilft dann auch beim Einschlafen. Ist aber wahrscheinlich auch wieder eine Frage von, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber wie man das Ganze gestaltet. Also jetzt mal salopp gesagt, wie aufregend und aufwühlend das natürlich auch für einen ist und wie man das selber wahrnimmt.
Auf jeden Fall. Also das ist ja auch ein Riesenpunkt der Beziehungspflege. Ja, also miteinander in die Kommunikation zu gehen, die Beziehung zum Partner eben zu pflegen. Das ist ein großer Punkt, wenn es ums menschliche Wohlbefinden geht und auch darum, Stress zu reduzieren. Das darf man wirklich nicht vergessen, dass ein großer Teil auch wenn es darum geht, so Richtung Langlebigkeit, liegt in der Art und Weise, wie mein soziales Netz aussieht. Und wenn man Beziehungen pflegt und die lebt und Liebe und so erfährt, dann ist das ist ja wie ein Streicheln für die Seele. Und was würde man am Abend, also was ist denn besser am Abend als ein Seelenstreichler? Es gibt da eigentlich wirklich also nichts Besseres und würde ich sagen, fällt in der Regel in den Bereich des Eustress. Genau.
Wir haben ja schon so ein bisschen die Ernährung so ein bisschen angekratzt. Ich würde gerne mit dir da auch noch darüber sprechen. weil ihr ja eben bei Hucare auch die quasi eine andere Philosophie vertretet oder versucht, eine andere Philosophie, schweres Wort, zu vertreten, als was vielleicht manche andere Marken machen, indem ihr gezielt so auf Mikronährstoffe in den Produkten setzt. Wir haben ja vor ein paar Wochen selber auch eine Folge zu Mikronährstoffen gemacht. Also wer sich zu dem Thema nochmal interessiert und da auch nochmal ein bisschen mehr einsteigen will, da nochmal der Tipp an unsere Hörer, damit mit reinzugehen. Was ist da eure Philosophie in Sachen Ernährung, gerade die Sporternährung und die Produkte, die ihr für Radsportler anbietet? Inwiefern soll das dem Stress der Regeneration und damit auch der Gesundheit gut tun?
Also bei Hucare setzen wir uns immer damit auseinander, den Mensch als Ganzes zu sehen, also in all seinen Bedürfnissen, also besonders, ja, wir stellen ja hochwertige Mikronährstoffe her, in all seinen Bedürfnissen zu sehen. Deswegen haben wir sehr komplexe Präparate, besonders auch im Bereich Sport. Wir haben einmal das Carbolite, das wirklich für den Radsportler perfekt ist während des Trainings, ja. Und dann das Deep Recovery, was du eben schon gesagt hast, so die Bedürfnisse, die ein Sportler nach einer intensiven Trainingseinheit hat, hinsichtlich der Mikronährstoffversorgung, also sprich ein hohes Entzündungslevel, das ja dann auch am Muskel vorliegt, Auffüllen von Energiereserven, was da genau die richtige Antwort drauf bietet. Und unsere Yucca-Produkte sind eben hochkomplex, aber auch mit diesem wissenschaftlichen Ansatz gedacht.
Genau. Und diese Entzündungswerte, die du gerade gesagt hast, das wären ja auch wieder Stressfaktoren für den Körper, weil er eben ja mit etwas kämpfen muss, was da nicht hingehört.
Richtig, also was zwar gewollt ist, also die Entzündung am Muskel ist ja gewollt, weil wenn die nicht da wäre, dann wäre der Muskel ja nicht dazu animiert, jetzt eine Veränderung vorzunehmen. Also man bewegt sich praktisch immer so ein bisschen auf diesem Grat zwischen, man fügt dem Körper eine gewollte Verletzung hinzu, um eine Anpassungsreaktion auszulösen, ja, eine Leistungsverbesserung, also eine Stärkung des Muskels. Aber man möchte das ja auch nicht im Übermaß tun oder im schlimmsten Falle das so stark tun, dass man irgendwie lange Zeit braucht, um sich dann zu regenerieren. Ja, und da spielen Mikronährstoffe eine große Rolle hinsichtlich besonders Antioxidantien nach dem Training, um diese Lücke auch zu füllen, die im Immunsystem entsteht. Also jeder kennt, glaube ich, diesen Open-Window-Effekt, dass du nach einer hochintensiven Sporteinheit eben anfälliger bist für ganz banale Erkrankungen. Und da haben wir eine Antwort drauf oder geben wir eine Antwort drauf, indem wir unseren Produkten viele Antioxidantien eben auch hinzufügen. Eisen und Magnesium, hochwertige Proteine, alles, was dein Körper dann im Anschluss dann an so eine Trainingseinheit braucht.
Ich muss gerade so an das Thema noch Verpflegung während des Trainings denken. Das ist ja zum Glück in den letzten Jahren, gerade bei den Radsportlern, glaube ich, immer mehr angekommen von dieser, also ich kenne es noch, da wurde einfach Low Carb trainiert. Also man hat einfach in 5 Stunden Training möglichst gar nichts gegessen, um hoffentlich möglichst viel Fett zu verbrennen, wo man ja heute zum Glück weiß, also ich habe damals schon gedacht, das kann nicht richtig sein, weil es einfach sich so scheiße angefühlt hat. Heute weiß man, dass es nicht richtig war. Also wir Radsportler sind ja zum Glück, ich würde sagen, mehrheitlich dazu übergegangen, jetzt ordentlich auf dem Rad zu essen und vor allem auch Kohlenhydrate zu tanken. Wie siehst du das in anderen Sportarten, wenn du mit Menschen aus anderen Sportarten, gerade auch Ausdauersportarten, ist das da auch so angekommen oder ist da der Radsportler eigentlich schon vorbildlich, was das angeht?
Der Radsportler ist, finde ich, ziemlich vorbildlich. Die Marathonläufer sind kurz dahinter, ja, oder die Langstreckenläufer, die wissen das auch schon sehr gut, dass sie sich ausreichend versorgen müssen. Die kennen auch oft, ich sage es mal so, manche tracken das ja auch. Die haben dann irgendwie ein Blutzuckermessgerät am Oberarm mit dabei und spüren das auch. Da sind wir wieder bei diesem Thema, womit wir so ein bisschen gestartet haben, dass der Sportler ein sehr dankbarer Patient ist und auch ein sehr angenehmer Patient, weil er das sehr gut von seinem Körper, also die Rückmeldung erfolgt ja bei jedem Menschen, aber die Sportler, die können sehr gut auf ihre Körpersignale hören. Ja, und die spüren das dann, was ihnen gut tut, ob ihnen das gut tut. Und ich würde sagen, gerade bei diesen langen Ausdauersportarten ist das schon angekommen, dass man sich auch während dem Training schon ordentlich versorgt, was ja auch im Anschluss dazu führt, dass man besser regeneriert.
Mhm. Das habe ich halt tatsächlich gemerkt, dass mir das geholfen hat. Und ich merke auch bei mir, dass ich gar nicht so, also wenn ich jetzt 20 Minuten All-Out fahren soll, da trete ich jetzt nicht mehr Watt, als ich mit Anfang 30 oder vielleicht noch mit 20 getreten habe. Aber ich merke durch diese bessere Versorgung vor, während und nach dem Training, dass ich dann auch nach 2-3 Stunden noch sehr nah an diesen Bestwert rankommen kann, wo ich früher einfach krass abgebaut habe. Also für mich war früher so 4 Stunden Training, dann bin ich am Ende nach Hause gekrochen. Und heute komme ich manchmal nach Hause und denke so, oh, hätte auch noch 2 Stunden weiterfahren können. Das wäre gar kein Thema gewesen.
Ja, sehr spannend. In der Sportmedizin kann man das ja mit so einem Spiroergometer ganz gut abbilden, wie die Verstoffwechslung im jeweiligen Sportlerkörper eben ist. Ja, das ist auch nicht bei jedem gleich. Mhm. Ich finde auch immer so eine spiroergometrische Untersuchung, die ist ja gar nicht so aufwendig und auch gar nicht so kostenintensiv. Als Sportler, als ambitionierter Sportler darf man das auch gerne mal sich einen Arzt suchen, der das macht. Mhm. Weil die Informationen, die man darüber über seinen eigenen Körper erhält, wann geht man eben in die Fettverbrennung, bei wie viel Watt kann ich jetzt treten, bevor ich anfange, meine Kohlenhydratreserven aufzubrauchen und so. Das sind alles super interessante Werte, die man über die Ausatemluft sehr gut und auch sehr genau erheben kann. Mhm. Das finde ich wirklich eine tolle Untersuchungsmöglichkeit, um da mehr Einblicke zu bekommen in den eigenen Stoffwechsel unter Trainingsbedingungen.
Ja. Ich finde ja immer, also ja, das kostet natürlich erstmal viel Geld, keine Frage. Aber wenn wir Radsportler uns jetzt mal in die eigene Nase fassen, wir geben Geld für schicke Schuhe, tolle Klamotten, vielleicht noch irgendwie neue Laufräder, die irgendwie möglichst toll aussehen sollen und schnell machen sollen aus. Warum nicht mal das Geld lieber in den eigenen Körper stecken und nicht in irgendein Teil, was sowieso Verschleiß hat? Also gut hat der Körper auch, aber steht auf einem anderen Blatt. Also erlebe ich ganz oft, dass Leute irgendwie viel Geld irgendwie für Zubehör und Schnickschnack ausgeben, aber dann so in sich selber da eigentlich gar nichts investieren wollen.
Genau, und du bist ja derjenige, man ist ja derjenige, der auf dem Rad sitzt, und also die Maschine, die praktisch arbeitet, und die sollte man doch sehr gut kennen. Man weiß ja auch, welchen Kraftstoff man ins Auto füllt, und wann der leer ist und hat dann eine genaue Anzeige. Mhm. Und genauso diese ganzen Informationen, der Körper teilt die halt nicht so offensichtlich mit, aber man kann die schon durch gerade diese spiroergometrische Untersuchung zum Beispiel oder auch durch eine Bluttestung, bei der man mal guckt, wie ist denn eigentlich das Antioxidantienlevel, wie ist denn eigentlich der Eisenwert, habe ich genug Speichereisen im Körper, um auch auf solche intensiven Sporteinheiten dann reagieren zu können, oder komme ich da irgendwie in einen nicht gewollten Bereich, der dann eine Unterversorgung darstellt. Also da darf man auch gerne in diese Richtung mal denken und investieren in den eigenen Körper, praktisch in das Lernen über den eigenen Körper.
Und ich finde, und das ist eigentlich auch schon so der letzte Punkt für die Folge, Thema Red S, ist ja auch mittlerweile, oder kommt ja immer mehr in der Gesellschaft an, weil Sportler eben berichten, sie haben über Jahre zu viel trainiert, zu wenig aufgenommen. Also da ist man ja auch wieder so an diesem Punkt, wo eine schlechte Ernährung und ein zugleich falsches Training, also wenn Ernährung und Training nicht im Einklang stehen, wo das dann eben auch wieder Stressfaktoren auslöst und dann auch wieder gesundheitliche Folgen hat. Also wird ja dann bei Frauen ganz oft mit Ausbleiben der Monatsblutung oder zumindest einer unregelmäßigen bis hin zum Ausbleiben der Monatsblutung verbunden. Bei Männern ist es teilweise gar nicht so leicht früh zu erkennen. Also da habe ich mal gehört, dass Frauen es da insofern dieses Frühwarnsystem des Zyklus haben bei Männern, aber natürlich genauso betroffen mit Depressionen, Leistungsabfall, Gesundheitsfolgen.
Genau. Also ich finde es so ein bisschen, dass man so im Bereich der Performance-Entwicklung, da geht man auch so da muss man ja gar nicht im Profibereich unterwegs sein, da ist ja auch im Amateurbereich, wird ja so viel entwickelt und wird so viel auch kostengünstiger und möglicher, dass du dir das auch als Amateursportler eben anschaffst, also professionelle Trainingsbegleitungs-Apps, die dir das dann perfekt austüfteln, wie du fahren kannst oder andere, also diese den Bereich Performance so auszubauen, dass da wird irgendwie viel möglich, aber das ja dann auch das, worauf du dann eben zurückgreifen musst, das muss ja auch nachziehen, das muss ja auch bereit dafür sein. Mhm. Ja, und wenn du viel Zeit auf dem Rad verbringst und viel Zeit beim Training, dann musst du eben auch daran denken, in der Küche die entsprechende Zeit zu verbringen, um dir halt ein hochwertiges Essen im Anschluss zubereiten zu können. Mhm. Und da darf man auch nicht vergessen, dass die Nahrungsmittel, mit denen wir uns umgeben und die bei uns im Supermarkt halt unter der Kühlung liegen, unter vielen Lampen, die auf Monokulturen gewachsen sind, die sind nicht mehr, leider nicht mehr so mikronährstoffdicht, wie sie es vor 50 Jahren noch waren. Ja, das ist einfach kein Mythos, das ist die bittere Realität, dass das Obst und Gemüse, selbst wenn es Bio ist, also natürlich ist immer besser Bio, noch besser als Demeter, und das ist auch keine Preistreiberei, das ist die Art und Weise, wie das Gemüse gewachsen ist, und man weiß, dass das Gemüse eben einen gewissen Wachstumsstress braucht, eine Umgebung, in der es sich entwickeln kann und in der es auch gewissen Widrigkeiten strotzen muss. Ja, das macht das Gemüse so hochwertig. Dann entwickeln sich die vielen Farbstoffe und diese ganzen Stoffe im Gemüse, weshalb das Gemüse wiederum für uns dann so gesund ist. Aber wenn das in einer Monokultur im Gewächshaus unter einer künstlichen Lampe wächst, ja, die Heidelbeere, dann ist die eben zu 98% eine reine Zucker- und Wasserquelle und nicht mehr die Heidelbeere, die wir mit einer Heidelbeere, mit den gesundheitlichen positiven Vorteilen einer wild gewachsenen Heidelbeere irgendwie so assoziieren, sondern dann ist das, davon ist da in dieser Heidelbeere einfach nicht mehr viel da. Und das sind die meisten Heidelbeeren, die im Laden liegen. Und dann hat man da schlimmstenfalls dann eben irgendwann einen Mangel.
Ja. Und da war vermutlich auch dann eure Philosophie, denn wenn ich jetzt so an die, oder normalerweise assoziiert man ja die Riegel, die Gels, die Getränkepulver mit, okay, das ist auch hochverarbeitet und eben hat zwar dann viele Kohlenhydrate und vielleicht auch ein bisschen Eiweiß, ist aber ja auch sehr, sehr künstlich. Dadurch, dass ihr da eben die Mikronährstoffe da gezielt versucht mit einzubringen, versucht ihr quasi dieses, ja, wie soll ich sagen, diese...
Genau, wir versuchen diese Brücke zu schlagen. Versuchen die Brücke zu schlagen zwischen einem Mikronährstoffmangel, der erst, da muss man auch vorsichtig sein, also Mikronährstoffmangel sollten ausgeglichen werden, nachdem man die eben im Blut nachgewiesen hat. Mhm. Also eine pauschale Einnahme von Mikronährstoffen ist in der Regel nicht angebracht, aber man weiß, dass durch eine intensive Sporteinheit der Eisenspiegel sinkt, einfach weil durch die mechanische Beanspruchung der roten Blutkörperchen gehen eben viele einfach kaputt und es ist ein höherer Bedarf. Und das kann man dann mit einer niedrig dosierten Eisengabe, kann man dem begegnen. Und das ist dann auch für jeden Sportler sinnvoll. Da sprechen wir jetzt noch nicht über eine therapeutische Dosis, sondern eben über die, von der man sicher sein kann, dass sie nach dem Sport gut ankommt, gut aufgenommen wird. Und das wird alles bei YouCare berücksichtigt. Und deswegen sind wir so eine starke Marke für hochwertige Nahrungsergänzungen, weil wir eben das auch im Blick haben.
Im Blick haben, finde ich, ist so das ein schöner Schlusssatz. Ich glaube, das ist jetzt so in dem Gespräch klar geworden, dass so Stress, Schlaf, Ernährung, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen und man kann das eigentlich alles gar nicht, also man kann den Stress gar nicht isoliert betrachten oder den Schlaf isoliert betrachten, weil es eben ja so ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren ist. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer da für sich auch die ein oder andere Handlungsempfehlung oder zumindest mal den ein oder anderen Denkanstoß mitnehmen konnten. Denn wir haben es auch gesagt, das ist einfach immer alles ein sehr individuelles Thema. Zum einen, wie man genetisch, körperlich veranlagt ist. Zum anderen aber auch, wie die eigene Lebensrealität aussieht. Also ja, bin ich der Single, der nur arbeiten und ein bisschen Fahrrad fahren muss? Oder habe ich vielleicht noch Frau, Mann, Kinder, whatever, spielt ja schon wieder eine ganz andere Rolle, eben für dieses Zusammenspiel aus Stress, Schlaf und Ernährung.
Absolut, genau. Also diese Individualität, die muss man unbedingt nochmal unterstreichen und darf jeder auch für sich nochmal berücksichtigen. Ja.
In diesem Sinne hoffe ich, dass euch unsere heutige Folge gefallen hat, dass wir euch nicht zu viel Stress gemacht haben mit zu vielen Informationen, sondern dass ihr das alles gut aufnehmen konntet. Und ja, zur Not einfach noch ein zweites Mal den Podcast durchhören. Freuen wir uns natürlich auch. Ich sage Corinna, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du Rede und Antwort gestanden hast.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
Und ja, ihr seid hoffentlich dann auch in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge am Start von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Macht's gut und bis bald.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.